Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Das lesen wir wunderbar in diesem schönen Saal. Ich durfte hier schon mehrfach sein, und zwar bevor das ein Gottesdienstsaal war. Es war ja hier ein Schöpfungsmuseum geplant. Ich weiß nicht, vor 7, 8 Jahren waren wir hier. Es ist jetzt nicht entstanden, aber noch besser, es ist ja eine Gemeinde entstanden, die sich versammelt. Das freut mich natürlich ganz besonders. Ich grüße euch ganz herzlich auch von meiner Familie und von unserer Bibelgemeinde in Pforzheim. Wir haben auch gestern noch für diese Bibelwoche gebetet, bei uns in der Bibel- und Gebetsstunde. Ganz herzliche Grüße aus Pforzheim, vom anderen Ende von Deutschland. Ja, jeder hat seinen Auftrag. Ich sehe mein Missionsfeld gerade in Pforzheim. Wir haben da sehr viele Migranten, wie man so sagt, und über 50%. Und ich sage mal, Gott schickt uns das Missionsfeld vor die Türe. Von daher werden wir da auch gebraucht. Aber trotzdem vielen Dank für die Einladung nach Sachsen. Ja, die Bibeltage, es ist ja jetzt keine Evangelisation, es sind Bibeltage. Und deshalb ist es gut, wenn ihr die Bibel dabei habt und auch mitlest, da habt ihr viel mehr davon, weil ich auch Vers für Vers das mit uns betrachten möchte, mit Gottes Hilfe. Die Bibeltage haben das Oberthema der Prophet Maleachi und die aktuelle Zeitlage. Und heute haben wir das erste Kapitel und auch den ersten Vortrag oder Predigt, wie man es jetzt auch will. Und zwar unter der Überschrift, habe Respekt vor Gott und feiere den wahren Gottesdienst. Wenn man sich fragt, feiere den wahren Gottesdienst, dann kommt gleich die Frage, gibt es auch einen falschen Gottesdienst? Ist Gottesdienst nicht einfach Gottesdienst, überall, wo von Gott die Rede ist? Nun, ich werde darauf heute noch eingehen. Aber zunächst einmal ganz kurz, was heißt eigentlich Maleachi? Das bedeutet mein Bote oder auch Bote Jahwes. Und er hat gepredigt, circa 430 vor Christus, als wieder der Tempel gebaut war, als wieder Gottesdienst gefeiert werden konnte. Er war ja zerstört worden vorher, aber die Juden waren zurückgekehrt nach Jerusalem, nach Israel und haben Gottesdienst gefeiert. Aber innerhalb von 100 Jahren nach Esra und Nehemia in dieser Zeit dann, war es dann doch schon wieder sehr stark abgewichen vom Wort Gottes, was da stattgefunden hat im Tempel. Und auch wir haben ja erlebt in Deutschland, also wir nicht mehr persönlich, die Reformation im 16. Jahrhundert, aber manche von uns nach dem Krieg, wie die Leute in die Kirchen geströmt sind, Hunger hatten nach dem Wort Gottes. Aber gerade die letzten Jahrzehnte habe ich auch selber mitbeobachtet, wie auch ein immer stärkerer Abfall vom wahren Gottesdienst in vielen Kirchen und Freikirchen leider auch erfolgt ist. Und das macht uns sehr traurig. Von daher ist auch ganz wichtig, was wir da im ersten Kapitel jetzt lesen. Ich möchte zunächst mal im Zusammenhang lesen, dass wir es einfach hören, aufnehmen, das Wort Gottes. Das ist ja immer die Basis des wahren Gottesdienstes. Oft wird auch das Wort Gottes gar nicht mehr gepredigt, sondern irgendwelche psychologischen Theorien oder Geschichten, Märchen oder was auch immer. Aber die Basis des wahren Gottesdienstes ist das Wort Gottes. Und so lesen wir jetzt Maleachi 1. Wer nicht weiß, wo das steht, ganz am Ende des Alten Testaments, das letzte Buch vor dem Matthäus-Evangelium. Und da war eine Lücke, ein Zeitraum von 430 Jahren zwischen Maleachi und dem Kommen Jesu. Fast ein halbes Jahrtausend, nachdem der letzte Prophet gepredigt hat. Und dann war Schweigen und dann kam der Messias. Und dann hören wir jetzt hier dieses letzte Buch des Alten Testaments. Dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Ehrfurcht vor mir, spricht der Herr der Heerscharen, zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? damit, dass er auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses für euch, kann man sagen. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Fragezeichen. Bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Heerscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels, man kann auch sagen der Kirchen, schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern, und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Heerscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein! Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Ich denke, man hat doch schon einiges verstanden, worum es geht, auch wenn das sich auf Israel sehr stark bezieht, das Opfer im Tempel. Im Tempel durften ja nur Tiere geopfert werden, die keinen Fehler hatten. Denn alle diese Opfer, die in Israel in alter Zeit gebracht wurden, waren ja eine Vorausschattung auf den Herrn Jesus Christus, auf den vollkommenen, makellosen, reinen Sohn Gottes, dessen Blut allein uns reinigen kann von aller Sünde und Befleckung. Deshalb mussten diese Opfer fehlerlos sein. Als Erklärung 3. Mose 22, Vers 18 folgende, ich kann jetzt nicht alles lesen, aber da heißt es, rede zu Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israels und spricht zu ihnen, jeder, der vom Haus Israel oder von den Fremdlingen in Israel sein Opfer darbringt und so weiter, ich kürze ein bisschen, der opfere, damit es für euch wohlgefällig angenommen wird, ein makelloses, männliches Tier von den Rindern, Schafen und Ziegen. Ihr sollt nichts opfern, woran ein Gebrechen ist, denn es würde euch nicht wohlgefällig angenommen werden. Dann heißt es einige Verse weiter, eines, das blind ist oder ein gebrochenes Glied hat oder verstümmelt ist oder eines, das Geschwüre oder die Krätze oder die Flechte hat, sollt ihr dem Herrn nicht opfern und davon kein Feueropfer auf den Altar des Herrn bringen und so weiter. Also diese Tiere mussten natürlich irdisch gesehen makellos sein. Nur das Beste sollte schon im Alten Testament dem Herrn dargebracht werden im Tempel. Nichts, was irgendwie einen sichtbaren Schaden hat. Und das ist eben die Vorausschattung auf den Herrn Jesus. Aber das haben sie nicht mehr eingehalten. Sie haben eben fehlerhafte Tiere geopfert, die irgendwelche Krankheiten hatten, wo etwas verstümmelt war und so weiter. Aber das durfte nicht sein. Und jetzt wollen wir Vers für Vers nochmal durchgehen. Es ist ein langes Kapitel. Auch morgen wird es ein langes Kapitel 2 sein, aber das Kapitel 3 werden wir dann am Samstag und Sonntag in zwei Teile aufteilen, sodass wir da noch ein bisschen tiefer gehen können. Aber jetzt möchten wir doch nochmal betrachten, was das eigentlich heißt, auch für uns heute, was in Maleachi 1 über echten und falschen Gottesdienst gesagt wird. Wir werden noch sehen, in der zweiten Hälfte dann, dass das sehr aktuell auch für uns heute ist, für unsere Versammlungen. Lesen wir nochmal in Ruhe Vers 1 und dazu immer einige Anmerkungen. Dies ist die Last oder die Botschaft, das Wort des Herrn in Israel durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Ist das nicht beeindruckend? Es ist ja eine sehr starke Gerichtsbotschaft. Gerade auch bei Maleachi und bei vielen anderen Propheten. Aber was steht am Anfang? Ich habe euch geliebt. Und diese Liebe Gottes ist es doch, die Herzen erweichen sollte, die die Herzen auch erreichen sollte überhaupt, dass wir aus Liebe ihm dienen und unser Bestes für ihn geben. Also die Liebe ist überhaupt die Basis, dass ein Mensch umkehren kann vom falschen Weg. Und wir wissen ja, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn, nämlich Jesus Christus, dahingab in den Tod am Kreuz auf Golgatha, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, auf ihn vertraut, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Johannes 3,16, wichtigste Botschaft in der Heiligen Schrift. Das ist die Liebe und das ist die Basis von allem, eine Liebe ohne Vorbedingungen. Und auch, dass er Israel erwählt hat im Alten Bund, weil es das kleinste unter den Völkern war. Sie hatten nichts zu bringen, außer ihre Bedürftigkeit, dass sie Gott brauchen. Und auch wir können nur dann zu den Erwählten Gottes gehören, die er herausruft, wenn wir erkennen, wir sind ganz auf ihn angewiesen. Wer selbstbewusst und selbstgerecht durchs Leben geht, den wird Gott nicht berufen, der wird von Gott fernbleiben. Gott ist Liebe, so steht es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Das ist sein Wesen und wenn er zürnt, dann auch aus Liebe. Ist vielleicht schwer zu verstehen, auch wenn Kinder gezüchtigt werden müssen. Die Eltern wissen ja, dass es aus Liebe geschieht. Und so ist es auch, wenn Gott uns manchmal Wege führt, die uns nicht so gefallen. Krankheitsnöte, Verlust des Arbeitsplatzes, Krisen auch in unserer Welt. Aber haben wir dann den Blick nach oben, sehen wir trotzdem seine Liebe, auch inmitten der ganzen Kriege, Krisen, Pan oder Pandemien oder was alles wir auch jetzt erleben mussten, dass Gott das zulässt, um uns immer mehr zu ihm hinzuführen, dass wir in völliger Gemeinschaft mit ihm stehen. Vers 2, ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Und es kommt eine vielleicht erstaunliche Antwort, nämlich aus der Heilsgeschichte. Die Antwort lautet, ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Das wird auch im Römerbrief zitiert, Kapitel 9 bis 11, in diesen Stellen, die sehr oft für die Erwählungslehre auch herangezogen werden. Aber wie ist es zu verstehen? Sicherlich nicht im Sinne eines emotionalen Hasses gegen Esau, sondern ich verstehe es ganz einfach so, dass Gott ein Vorauswissen hat, was geschieht. Und Gott, der Herr, wusste, dass Jakob der Träger der Heilsverheißungen sein wird und Esau, der an sich der Erstgeborene war von Isaak, dass er sein Erstgeburtsrecht, seine Vorrechte für ein Linsengericht, weil er Hunger hatte, verkauft hat, verschenkt hat quasi sogar an Jakob. Jakob, den Fersenhalter oder Betrüger, der hat auch nicht alles gut gemacht, wissen wir. Aber er hat Buße getan, er ist umgekehrt, er hat immer wieder sich zum Herrn gewendet, hat eine lange Zeit der Sühne gehabt in der Fremde, bis er dann wieder zurückkehrte und mit Bangen sich mit Esau versöhnte. Aber Esau, er war dann schon aus der Heilslinie heraus, er war nicht mehr der Hauptträger der Verheißungen Gottes, das war Jakob. Mit ihm hat Gott die Heilsgeschichte weitergeschrieben, dann die 12 Söhne Jakobs, die 12 Stämme Israels. Er wurde dann ja in Israel umbenannt, ja, am Kampf beim Jabbok. Und dann ging daraus dann auch Josef hervor und so ging die Heilslinie dann weiter. Vor allem Josef hat hier eine ganz wichtige Bedeutung dann gehabt weiterhin. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, das sind so die Hauptpatriarchen im ersten Buch Mose, die Stammväter Israels, kann man sagen so. Ja, also keine starre Prädestinationslehre daraus ableiten, sondern einfach in dieser Heilslinie, weil Gott es voraus wusste, hatte er Jakob erwählt und nicht Esau. Dann Vers 3 weiter, sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Damit ist Esau gemeint, wer schon in Israel war, wer war denn für euch schon mal in Israel? Auch etliche. Da sieht man ja das edomitische Gebirge, das hat auch die Farbe Rot, Eisenoxidsteine, auch am Roten Meer deshalb, wo es übrigens sehr bunte Fische gibt, wenn ihr da mal seid, wunderbar da zu tauchen, wer das kann. Also da sieht man Fische in allen Farben. Auch da wunderschön, aber trotzdem ist es eine Wüste, eine Wildnis, nicht so fruchtbar, diese Gegend. Da wird es immer unfruchtbarer, je weiter man da südlich dann hinunterfährt, das Jordantal bis dann Totenmeer und dann noch weiter hinunter, es immer weiter geht. Vers 4, wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, So spricht der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaot, Jahwe Zebaot. Sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Das müssen wir vielleicht das mal auf unsere Zeit auch beziehen. Esau steht hier auch für Gesetzlosigkeit, für den Menschen, der nicht in der Heilslinie Gottes geblieben ist. Und wenn heute Menschen auch sich von Gott und seinem Wort, seinen Geboten, seiner Heilsverheißung ablösen, selber über sich bestimmen wollen, gottlose Gesetze machen und anerkennen in unserem Land. Gerade hat jemand etwas spaßhaft gesagt, die Gender-Toilette da hinten, da gibt es tatsächlich eine, wo beide, müsst ihr vielleicht noch ändern, in einem stehen. Solche Dinge, also das können wir nicht dulden. Und ich würde auch nie in der Stellung ausschreiben, Stellenanzeige ausschreiben, MWD oder sowas ähnliches. Denn Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Es gibt Menschen, die sind verstümmelt vielleicht oder Fehlbildungen, aber es gibt keine weiteren Geschlechter sonst. Also das ist ganz klar MW, männlich-weiblich, hat Gott uns geschaffen als Mann oder Frau. Und ja, die Gesetzlosigkeit, die Anomia, die breitet sich in unserer Zeit aus. Und der Mensch kann da noch so viel aufbauen, sich noch so viel Ordnungen machen, noch so viel Gesetze erlassen. Das wollen sie ja sogar Winnetou verbieten, ja, weil es vielleicht auch nicht gendergemäß ist. Das ist ja hier gerade, wir sind ja hier in der Karl-May-Gegend. Es ist unfassbar, was da alles geschieht jetzt. Die Bibel hat man ja auch schon umgeschrieben in gendergerechte Sprache. Aber sie werden damit nicht weit kommen. Das heißt, in den Timotheusbriefen, ihre Torheit wird jedermann offenbar werden. Menschen mit zerrütteten Sinnen, heißt es da. Das ist eine endzeitliche Entwicklung. Deshalb, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen. Also das wird keinen Bestand haben. Brauchen wir uns gar keine Sorge machen. Der Antichrist wird noch kommen und so weiter. Aber auch das Reich wird schnell vergehen. Das heißt, 42 Monate. Ich will jetzt nicht die Diskussion bringen, ob wir das noch erleben oder nicht, ob wir einen Teil hineinkommen und so weiter. Das ist nicht die Frage heute Abend. Aber wir sehen ja, dass sich vieles schon vorbereitet, dieser antichristlichen Herrschaft, die ganze Globalisierung, die Digitalisierung, die totale Kontrolle, was alles heute möglich ist. Also vielleicht ist auch schon existent diese Person, wir wissen es nicht. Wir müssen immer damit rechnen, dass die Gesetzlosigkeit sich ausbreitet und dass dann der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Mensch der Sünde, wird es auch übersetzt, gemäß 2. Thessalonicher 2, seine Herrschaft aufrichtet. Es hat mal jemand gesagt, die Gesetzlosigkeit kommt heutzutage durch das Gesetz. Habt ihr auch so das Empfinden, dass die Gesetze, es gibt ja noch gute Gesetze natürlich und wir sind treue Staatsbürger, soweit es nicht gegen Gottes Wort steht, Römer 13, aber es gibt auch immer mehr Gesetze, die gegen Gottes Wort, gegen die 10 Gebote etwa sind. Und da gilt Apostelgeschichte 5,29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gerade wurde eine Frankfurter Erklärung verabschiedet, international in verschiedenen Sprachen von Pastoren, Gemeindegründern und so weiter. Ich habe es auch unterschrieben gestern, wo es darum geht, um unser Verhältnis zum Staat, wo die Grenzen sind, wo der Staat eingreift in die Gemeinden, in die Kirchen, in die Versammlungen. Das sind ganz heilige Grenzen, wo er uns eben Gottesdienste nicht verbieten kann, nicht verbieten darf. Also die Gesetzlosigkeit breitet sich aus, auch die Gender-Ideologie, die Auflösung der Geschlechter, Abtreibung, Segnung unbiblischer Eheformen, will ich es mal vorsichtig nennen. Und all dieses wird aber keinen Bestand haben. Ihre Torheit wird jedermann offenbar werden. Vers 5. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Gott wendet sich jetzt, damals, wo Israel so sich unter das Gericht brachte durch seine Gesetzlosigkeit, durch seine gräuelhaften Gottesdienste, hat sich Gott den Nationen zugewendet, den nichtjüdischen Nationen. Und auch heute ist so, da wo eine Gemeinde fällt, wo sie geistlich versagt, wo sie die Gesetzlosigkeit auch innerhalb der Gemeinde oder Kirchenmauern zulässt, da baut Gott neue Gemeinde, so wie auch hier jetzt. Und man kann bei jeder Gemeindegründung, ich habe auch eine Gemeinde mitgründen dürfen, immer wieder beten, dass diese biblische Linie auch erhalten bleibt. Wir kennen oft das Problem der zweiten oder dritten Generation, dass dann alles immer offener und weltlicher wird. Ja? Aber wir dürfen die Schuld nicht nur der Jugend geben, auch die Älteren versagen, indem sie nicht sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Und es gibt oft jüngere Leute, die blicken manchmal besser durch als wir Älteren. Das weiß ich auch, kenne ich auch welche. Also das ist nicht nur ein Generationenproblem, sondern ein Problem der biblischen Klarheit und des biblischen Mutes, dass wir die Gemeinden auf dem bibeltreuen Kurs mit Gottes Hilfe bewahren. Versteht ihr, was ich sagen will? Also immer wieder prüfen, steht es so im Wort? Steht die Frauenordination im Wort Gottes oder nicht? Steht die Homosegnung im Wort Gottes oder nicht? Stehen Tiergottesdienste im Wort Gottes oder nicht? Stehen interreligiöse Friedensgottesdienste im Wort Gottes oder nicht? Und so weiter. Ich komme darauf noch ausführlicher zurück. Vers 6. Und jetzt kommen wir zur Respektlosigkeit. Unser Thema ist ja heute Abend, ich habe es jetzt irgendwo verlegt, der Respekt vor Gott und eben der wahre oder falsche Gottesdienst. Genau, hier haben wir es. Habe Respekt vor Gott und feiere den wahren Gottesdienst. Das ist heute Abend das erste Thema. Und Vers 6 steht jetzt, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr? Zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht, aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Hier geht es um die richtige Ehrfurcht. Wenn man es modern ausdrückt, das umfasst aber nicht alles, was Ehrfurcht enthält. Der Begriff Respekt macht es vielleicht ein bisschen deutlich. Wie steht es mit den Generationen? Ich frage mal die Jünger unter uns, habt ihr Respekt vor euren Eltern? Und respektieren die Eltern auch die Kinder in dem, was sie vielleicht richtig erkennen oder begründete Kritik haben, auch an uns? Also Respekt gilt für den Umgang zwischen allen Menschen, ob es jung oder alt ist, auch zwischen den Ehepartnern natürlich. Will ich meine Frau respektieren, höher achten als mich selbst, so wie es in Philipper 2 steht, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Das heißt, wirklicher Respekt voreinander, also im Sinn auch einer gewissen Ehrfurcht vor dem anderen Menschen, aber vor allem eben auch vor Gott. Wie sieht das Verhältnis aus in den Familien und überhaupt im Umgang miteinander, auch in der Gemeinde? Und Respektlosigkeit gegenüber Gott, wie zeigt sich das? Zum Beispiel in dem Gottesdienst, die immer oberflächlicher werden, indem man immer weniger Wort Gottes bringt und immer mehr Unterhaltungselemente, vielleicht sogar gotteslästerliche Dinge hineinbringt. Irgendwann merkt man es gar nicht mehr, dass zum Beispiel diese Volksbibel mit X total gotteslästerlich ist. Viele Gemeinden lesen daraus schon und merken gar nicht mehr, was sie da eigentlich tun. Da ist schon ihr Sinn verblendet. Ja, auch zur Zeit des Propheten Maleachi herrschte Respektlosigkeit, weil sie mangelhafte Opfer gebracht haben, die Gott ein Gräuel sind. Bin ich der Herr, wo ist die Furcht vor mir? Und das sagt er gerade zu den Priestern und heute zu den Pfarrern, Pastoren, Predigern, Ältesten, Diakonen, allen, die Verantwortung, besondere Verantwortung in der Gemeinde tragen, auch Kinder, Sonntagsschullehrer, Lehrer, Lehrerinnen auch, auch die Schwestern dürfen sich da nicht ausgenommen fühlen. Jeder ist hier angesprochen und die Frage ist, wo haben wir die richtige Ehrfurcht vor Gott? Und es werden Beispiele genannt, auch bei Maleachi. Vers 7, damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Sie haben also Speisopfer, Trankopfer, Brandopfer, Friedensopfer gebracht, die fehlerhaft waren, verunreinigt. Und heute, wie wird heute das Abendmahl in manchen Kirchen gefeiert? Das wird wahllos jedem ausgeteilt, ob der jetzt gläubig ist oder nicht, ob er geistlich wiedergeboren ist oder nicht. Das ist ein Gräuel. Der Mensch nimmt sich ja zum Gericht, 1. Korinther 11. Wer nicht den Leib des Herrn unterscheidet, also wer sich nicht bewusst ist, dass wir hier an das Opfer Jesu am Kreuz gedenken, sondern der das einfach nur als Brot isst, ja, wie wenn er jetzt hier frühstückt oder so, der isst sich zum Gericht, der kann sogar krank werden und sterben, auch wer kein versöhnungsbereites Herz hat. Wer denkt, oder wer sagt, ich sündige jetzt gerade so weiter, dann kriege ich ja wieder Abendmahl und so mache ich halt immer weiter. Mit dieser Haltung dürfen wir auch nicht zum Abendmahl gehen. Natürlich versagen wir immer wieder, aber ich kann das Abendmahl nicht in der Haltung empfangen. Ja, jedes Mal, wenn ich das Brot esse, werde ich wieder reingewaschen. Das kann ich bis zu meinem Tod so machen und immer diese Sünden so weitertreiben. Versteht ihr? Das wäre auch eine Geringschätzung Gottes und seiner Heiligkeit. Ich rede hier keinem Perfektionismus das Wort, Aber ich warne davor, das einfach so locker auf die leichte Schulter zu nehmen. Es sind sehr ernste Warnungen in 1. Korinther 11, dass etliche krank geworden sind oder entschlafen, weil sie das Mahl in unwürdiger Weise genommen haben. Auch wenn wir es austeilen, es sollte würdig zugehen, in Ehrfurcht. Wir glauben jetzt nicht an die Wandlung der Hostie, wie es die katholische Kirche lehrt. Das ist auch wieder ein magisches Missverständnis, was da gelehrt wurde. Aber wir glauben durchaus, dass hier Jesus ganz besonders gegenwärtig ist und dass er uns die Vergebung zuspricht. Aber im Glauben wird das empfangen, nicht durch das Brot. Das Brot ist nur ein Symbol für das Opfer Jesu und das, der Wein oder Kelch für sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Aber wir sollen es ernst nehmen, dass er dieses Opfer gebracht hat und uns entsprechend würdig verhalten. Und indem wir dieses Opfer Jesu für uns im Glauben in Anspruch nehmen und sagen, Herr Jesus, ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden, dass du mich reinwäschst durch dein Blut, dann empfangen wir das auch in Würdigkeit und eben mit diesem versöhnungsbereiten Herz. Auch das ist eine wichtige Voraussetzung. Wenn du hingehst, etwas zu opfern und du wirst eingedenk, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann versöhne dich zuerst mit ihm, so steht es in der Bergpredigt. Das kann man auch auf das Abendmahl beziehen. Fehlerhafte Opfer, damals in Israel, oberflächliche Abendmahle und Gottesdienste heute, da gibt es durchaus Parallelen, liebe Geschwister. Und dann wird noch gesagt, bring es doch deinem Statthalter, wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, wenn er ihm irgendwas Minderwertiges bringen würden. Damals war Israel ja von den persischen Statthaltern auch besetzt, später von den römischen, griechischen und dann römischen Statthaltern. Auch da musste man sich gut überlegen, was man dieser Obrigkeit damals so dargebracht hat. Vers 9, und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Hier ist der Ruf zur Umkehr, dass wir Gottes Angesicht besänftigen. Jetzt machen wir mal kurz eine Verschnaufpause. Ich trinke auch mal einen Schluck Wasser zwischendurch. Und wird sogar, ja genau, und dann machen wir zu, dass es nicht zu kalt wird. Ich bin ja froh, dass wir nicht mehr diese Hitze haben mit 38 Grad. Das wäre sehr anstrengend für uns alle heute, aber heute ist angenehm. Und dadurch, interessant, dass der Bruder jetzt gerade die Fenster zumacht, denn jetzt kommt nämlich genau der Vers, habt ihr vielleicht schon gesehen, macht doch gleich die Türen zu des Tempels. Ja, das ist eine gute Illustration. Eine gute Illustration, ne, habe ich jetzt gar nicht, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Eine Zeichenhandlung war das jetzt. Das ist prophetische Zeichenhandlung quasi. Sind wir nicht mehr apostolisch? Ja, nein. Also, aber genau das steht jetzt hier beim Propheten Maleachi Kapitel 1, aber ich hoffe, dass ich das auf eure Gemeinde und unsere jetzt nicht beziehen muss. Da heißt es nämlich, es soll doch lieber gleich von euch jemand die Türen, nämlich des Tempels oder der Kirchen, schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Was heißt das? Wenn man einen Gottesdienst feiert, der Gott nicht gefällt, dann ist es besser, gleich gar keinen zu feiern, die Türen zuzumachen. Ja? Dann die Kirchentüren zu verschließen. Es gibt so eine Geschichte, dass jemand zum Gottesdienst wollte und dann war die Tür zu. Und dann fragte die Person, ja, warum ist hier zu? Und dann hieß es, der Grund ist der heutige Predigttext, nämlich Amos 5. Und daraus möchte ich jetzt als Ergänzung auch einige Verse lesen. Amos Kapitel 5, das kommt ein bisschen vor Maleachi. Es sind noch ein paar Propheten dazwischen. Sacharja kommt und dann irgendwann Amos. Aber ich kann es euch auch vorlesen. Da steht nämlich ab Vers 21. Ich hasse und verachte eure Feiertage, also sagt Gott, und ich kann eure Versammlungen nicht riechen. Also wenn man es nicht riechen kann, weil es so stinkt, ja, weil es so modert. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran. Ich werde auch eure feisten Dankopfer nicht ansehen. Beende das Geblärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es soll aber das Recht offenbart werden wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Was war das Problem zur Zeit des Amos? Früher noch als bei Maleachi. Nun, die haben schöne Gottesdienste gefeiert, aber sie haben das Recht und die Gerechtigkeit mit Füßen gestoßen. Sie haben die Waisen und Witwen vernachlässigt, ja noch beraubt, haben falsche Waage gemacht, haben betrogen und gelogen, Korruption und alles Mögliche verübt, was auch heute sehr verbreitet ist. Und da kann man noch so viel Gottesdienst feiern, dann ist alles nichts Nütze. Stellt euch vor, wir feiern Gottesdienst und dann bedienen sich die Brüder oder auch Schwestern an der Kollekte nachher und so. Das wäre Gott ein Gräuel, solche Dinge. Versteht ihr? Das ist mal ein krasses Beispiel, aber es kommt auch leider vor. Ja, von Missbrauchsskandalen und so weiter möchte ich jetzt gar nicht reden, wie es auch in manchen Kirchen geschieht. Also das ist ein Jammer, dass so etwas passiert. Und da sieht man auch, welche Verantwortung man hat. Gerade auch die verantwortlichen Diener, betet für eure verantwortlichen Brüder in den Gemeinden, damit sie auch standhaft bleiben im Glauben und damit sie einfach auch nicht versagen. Wir brauchen alle immer wieder das Gebet der Geschwister. Und wie schön, wenn es Geschwister gibt. Und ich treffe auch immer wieder, wenn ich wohin komme, Geschwister, die sagen, wir beten seit Jahren für sie. Und dann sage ich, ja, das merke ich. Also, dass der Herr mich schon so oft bewahrt hat und immer wieder auch Vollmacht schenkt, das ist nicht mein Verdienst, das sind die Gebete der Geschwister, die zum Herrn aufsteigen. Und so brauchen auch eure Brüder hier und auch jeder in der Gemeinde die Fürbitte, auch gegenseitig voneinander. Wir haben zum Beispiel bei uns auch eine Gemeindeliste, aber nur innerhalb der Gemeinde, intern natürlich, und die bete ich immer mal wieder durch, ja, die ganzen Geschwister. Inzwischen sind es schon über 160. Also ich teile das jetzt auf in verschiedene Tage. Ich schaffe nicht alle in einem Tag. Aber man sollte das immer wieder durchbeten. Und auch wissen, welche Anliegen gerade aktuell sind. Ja, also macht aber doch gleich die Türen zu, wenn das nicht mehr biblisch zugeht. Und ich frage mich manchmal, das klingt jetzt vielleicht ketzerisch, warum hat Gott es zugelassen, dass die Kirchen geschlossen wurden im März 2020? Weil so viel Glaubenslosigkeit in unserem Land ist. Und viele, die haben es sogar ohne großes Widerstreben einfach so zugemacht, auch nicht mehr aufgemacht. Andere haben so schnell wie ging wieder aufgemacht. Ja, wir haben auch gesagt, sobald es wieder geht, machen wir wieder auf. Jetzt wusste ja keiner, wie gefährlich jetzt dieses Virus ist. Am Anfang hat jeder irgendwie sich von dieser Panik anstecken lassen. Ich will auch niemand verurteilen. Wir haben auch zugehabt, 2 Monate nur noch Livestream. Aber irgendwie ist es auch schon ein Reden Gottes, ne? Auch weltweit über die ganze Christenheit, dass sowas etwas passiert, sowas überhaupt passiert. Wir haben Menschen, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, gesagt, sowas gab es noch nicht mal im Zweiten Weltkrieg, dass die Kirchen überall geschlossen wurden. Einzelne vielleicht schon, wo ein Pfarrer zu fromm war, hat man schon immer mal zugemacht oder abgesetzt. Aber dass die Kirchen überhaupt geschlossen werden mussten, also das, soweit ich mich erinnern kann, gab es noch nie. Und auch die Älteren nicht. Ja, falsches Feuer auf dem Altar Gottes. Da fällt mir auch ein Kirchentag in Stuttgart. Ich war da nur als Beobachter, also ich würde da nie teilnehmen, weil so eine große Vermischung da ist. Richtig Babylon pur, ja. Kirchentage kann ich euch nur abraten, da hinzugehen. Ich sage das auch öffentlich. Und es war dort auch so, da haben sie offiziell in der Stuttgarter Stiftskirche, wo auch ein Pfarrer Konrad Eisler erwecklich gepredigt hatte, haben sie einige Jahre nach seinem Weggang einen Kirchentag veranstaltet und in der Stiftskirche gab es ein interreligiöses Abendmahl. Was heißt das? Da stand nicht nur das Kreuz auf dem Altartisch, sondern auch die Symbole des Islam, des Hinduismus, Buddhismus, auch des Judentums, das mag noch gehen, aber alles andere, ja, diese ganzen heidnischen Religionen, das ist völlig unmöglich. Ihr könnt nicht Gott verehren und die Dämonen. Ihr könnt nicht am gleichen Joch ziehen mit den Ungläubigen. Es gibt viele Warnungen im Alten und Neuen Testament, angefangen vom ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich denke auch an den ersten homosexuellen Gottesdienst im Ulmer Münster in den 90er Jahren, wo wir damals dagegen demonstriert haben. Und so weiter. Also es sind Dinge, wo Kirchen regelrecht entweiht werden, entheiligt werden. Ich halte jetzt nichts von Kirchenweihe und so, aber trotzdem, diese Kirchen werden entweiht. Ja, da wird der Geist Gottes sich zurückziehen. Da muss man erst wieder um Reinigung beten, wenn man da wieder biblische Gottesdienste machen will. Das sehe ich schon so. Also es ist traurig, wenn ein Gotteshaus missbraucht wird zu einem interreligiösen Götzentempel. Darf man das so deutlich sagen noch oder kriege ich jetzt auch ein Strafverfahren? Ja, wer weiß. Betet auch dafür, dass man noch ein klares Wort in unserem Land sagen darf. Man kann noch so viele Spendenaufrufe machen, in Gemeinden Rituale, in Kirchen durchführen, Abendmahle feiern. Wenn das aber nur veräußerlichte Gottesdienste sind, mit Vermischung, mit allem Möglichen und Unmöglichen, wo liberale Theologen die Bibelkritik predigen, auch ein weiter großes Thema, Ich habe ja gerade ein Video veröffentlicht, Gottes Wort statt Worthaus. Ja, also Worthaus ist auch so eine große Verführungsströmung. Dann zieht Gott sich davon zurück. Das sagt Gottes Wort hier ganz klar, mach doch lieber gleich die Türen zu. Vers 11. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Nationen, unter den Heidenvölkern. Und überall soll in meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Also ganz wichtig, dass wir den Namen Gottes heilig halten, abgesondert von dem Allah des Islam, von dem Shiva des Hinduismus, von dem Zarathustra, von Konfuzius und Tao oder Lao Tse und was es alles gibt. Allein der Name des heiligen Gottes, und es ist Yahweh und Jesus, sein Sohn, nur dieser Name soll heilig gehalten werden. Jesu Name nie verklinget. Ihr aber entheiligt ihn, heißt es weiter, damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und dann kommt Vers 13, ich lese jetzt nicht mehr alles vor, sie bringen eben Krankes, Geraubtes, Lahmes herbei und bringen sowas als Opfergabe, aber das wird Gott nicht wohlgefällig annehmen. Das ist vergleichbar, wie wenn ich sage mal als Beispiel, in die Kollektenkasse ein Opfer einwerfe, das ich vorher geraubt habe. Ja, das wäre genauso ein Betrug an Gott. Das ist kein wohlgefälliges Opfer. Oder wenn ich meiner Frau zum Hochzeitstag einen Blumenstrauß bringe, wunderschöne Blumen, die ich vorher im Stadtgarten gepflückt habe. Das ist also auch so ein Beispiel, das würde meiner Frau nicht gefallen, wenn sie das rauskriegt. Da würde sie sogar sagen, bring das in Ordnung, das ist Sünde und ich will so einen Strauß nicht. Und genauso will Gott auch nicht solche unreinen Opfer. Die Beispiele habt ihr jetzt vielleicht verstanden, ja? Also es war jetzt kein Aufruf, sowas zu machen, im Gegenteil. Vers 14 steht deshalb ganz klipp und klar, verflucht sei der Betrüger, der so etwas tut, der nämlich hier im Alten Testament in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes Tier opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Ja, und jetzt komme ich so langsam zum Ende und noch zu ein paar Beispielen zur Frage, gibt es Gottesdienste, die Gott nicht gefallen? Ich habe ja manches hier schon angedeutet, aber jetzt will ich es nochmal ein bisschen systematisch uns auflisten, wo ich persönlich, Lothar Gassmann, Gottesdienste sehe, die, so wie ich es sehen würde, Gott nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so seht, manches ist jetzt heikel, was ich bringe, aber so ein paar Beispiele. Das erste, habe ich ja schon erwähnt, sind interreligiöse Gottesdienste, wo nicht allein der Gott der Bibel, Yahweh, Jesus Christus, der Heilige Geist, im Zentrum stehen, sondern irgendwelche Gottheiten fremder, heidnischer Religionen. Was mir da immer vor Augen steht, ist dieses, ich kann es nur nennen, Gräuelfriedensgebet von Assisi 1986, wo Papst Johannes Paul II. Führer sämtlicher christlicher Konfessionen eingeladen hatte, um für den Frieden zu beten, aber gleichzeitig Führer sämtlicher heidnischer Religionen, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus, Ahnengeister, Indianer und so weiter, Manitou, ja. Also alles wurde hier so getan, als sei das alles das Gleiche. Seine Nachfolger waren da ein bisschen vorsichtiger, die haben das in verschiedenen Räumen gemacht, aber auch in Assisi oder auch in Rom. Der jetzige Papst Franziskus, der ist ja auch so liberal, der vertritt ja auch die interreligiöse Ökumene. In einem Video hat das ganz klar gesagt, der eine glaubt halt an Buddha, der andere an Jesus, der andere an Allah und so weiter, aber so nach dem Motto, alles das Gleiche. Aber wenn wir die Bibel lesen, ganz eindeutig und klipp und klar, erstes Gebot, nochmals, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, 2. Mose 20, 2 und 3. Und den Namen Gottes heiligen, den Namen Gottes nicht missbrauchen, nicht vermischen. Und es zieht sich durch die gesamte Bibel, die gesamte Heilsgeschichte bemisst sich daran, ob der einzig wahre Gott verehrt wird und die ganzen Könige werden danach beurteilt, ob sie Gott missfallen oder gefallen, ob sie Götzendienst tun oder nicht. Das ist das Hauptkriterium. Vermischung mit Heidentum. Nein, wir sollen uns absondern von all diesen Dingen, von diesen falschen Göttern. Deshalb können wir und dürfen wir, wenn wir wirklich echte Christen sind, den Herrn Jesus lieben, ihm gehören und in den Himmel kommen wollen, dann dürfen wir keine interreligiösen Veranstaltungen mitmachen. auch nicht bewerben oder unterstützen. Und wenn dann noch x-mal der liebe katholische Priester hier einlädt oder der liberale evangelische Pfarrer oder wer, ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist, ich rede allgemein, kommt doch auch mal mit. Und wir haben auch ein paar Muslime dabei, sind ja auch gottesfürchtige Menschen. Da können wir nicht mitmachen. Beim Judentum ist ein bisschen eine heikle Frage. Es ist ja die Wurzel, die uns trägt. Das Heil kommt von den Juden. Aber ich könnte mit messianischen Juden durchaus zusammen beten, aber natürlich nicht mit Juden, die nicht Jesus kennen und im Herzen haben. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Ich müsste einfach mal so erwähnen. Und da sind wir auch schon bei der Frage der ökumenischen Gottesdienste. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie interreligiös, aber enger gefasst. Da bezieht sich jetzt erstmal mehr so auf den Bereich des Christlichen. Also alles, was sich so christliche Kirchen nennt, meine ich jetzt mit ökumenischen Gottesdiensten, also diese kleine Ökumene, nicht die große. Landeskirche, katholische Kirche, orthodoxe Kirchen, Anglikaner, Freikirchen, verschiedenster Couleur, Pfingstler, Charismatiker, auch Adventisten und was da alles noch dazugezählt wird inzwischen. Wie weit können wir da zusammen beten, zusammen arbeiten? Was meint ihr? Manche schütteln den Kopf. Also es ist nicht so ganz einfach natürlich hier. Die nennen sich ja alle Christen. Ich würde mal so sagen, auch hier ist ganz klar der Maßstab das Wort Gottes. Wenn Lehren vertreten werden in solchen Kirchen, die ganz klar dem Wort Gottes widersprechen, dann können wir sagen, mit euch können wir nicht arbeiten. Das ist zum Beispiel ganz eindeutig bei Zeugen Jehovas. Die verehren nicht Jesus als Sohn Gottes, sondern als Erzengel Michael. Die scheiden ganz klar aus. Bei Adventisten ist es ein bisschen schwieriger schon, aber die haben auch manche massiven Irrlehren, könnte ich auch nicht zusammenarbeiten, zum Beispiel leugnen sie die Hölle oder sagen, der Sonntag sei das Mahlzeichen des Tieres und der Sabbat die Versiegelung, lehren viele solche Kreise. Oder dann haben sie die Visionen von Ellen White noch als Basis. Und also nach meiner Sicht auch eine Sekte, aber nicht so schlimm wie die Zeugen Jehovas. Das gibt auch hier Abstufungen. Und da gibt es schon, die auch gerettet werden können dabei, weil sie auch Jesus als den Erlöser und Gottes Sohn anerkennen. Also man muss da schon ein bisschen prüfen, auch Neuapostolische stehen uns näher als die Zeugen Jehovas, aber die haben auch diesen Totenkult mit der Versiegelung. Ja. Also ich will jetzt aber nicht über die Sekten reden, die sind für mich schon noch Sekten alles. Ich habe ja auch ein Sektenlexikon und so weiter geschrieben, da habe ich das alles ausführlicher analysiert als jetzt hier in der Kürze. Aber wie ist jetzt mit Katholiken? Ganz schlimm, sagt jemand. Ich war ja selber katholisch, ja, ich kenne das ja von Kindheit an. Da ist viel Ehrfurcht vor Gott, viel Gottesfurcht. Da geht es oft viel feierlicher zu als in evangelischen Gottesdiensten. Aber das Problem ist halt, dass die katholische Lehre eine Bindestrich-Theologie ist. Das ist also Jesus und Maria, die Bibel und die Tradition. Ja, die haben auch die Bibel, die haben ein Jesus-Verständnis, sage ich mal vor sich, aber die fügen noch was hinzu. Dadurch wird das Ganze verfälscht und relativiert, was eigentlich zentral sein sollte. Ich habe gerade kürzlich, im Internet haben es vielleicht manche gesehen, eine 2,5-stündige Diskussion mit einem Katholiken gehabt, der mich da interviewt hat von den Philippinen. Saß der auf meinem YouTube-Kanal, Lothar Gassmann, könnt ihr das mal anschauen. Der hat die haarsträubendsten Argumente gebracht, dass man für Tode beten kann und so weiter. Also es war abenteuerlich, was hier welche Stellen der da umgedeutet hat, alles. Und da sieht man eben, das ist nicht das klare Wort Gottes, sondern da wird vieles umgedeutet. Das ist traurig, ja. Aber auch okkulte Praktiken, der ganze Totenkult, die Totenmessen, die Reliquien, das geht sehr in den Spiritismus hinein. Auch das Ave Maria, nicht, wird ja zu einer Verstorbenen gerufen. Wir ehren die Mutter Jesu auch, aber wir können niemals sie anrufen in einem Ave Maria, das geht gar nicht. Also da können wir nicht zusammen beten. Wie ist es jetzt mit Pfingst- und charismatischen Gruppen? Das kommt jetzt schon wieder etwas näher jetzt wieder. Auch das ist nicht so einfach. Ich würde sagen, wenn da ganz klar okkulte Elemente festzustellen sind, dann geht es gar nicht. Zum Beispiel Umfallen nach hinten, Zittern, Zappeln, Zuckungen. Und der Jesus sagt übrigens auch, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, Matthäus 6. Und das ist ja gerade das Problem bei diesem Gelalle, dass die meinen, das sei das biblische Sprachenreden, wenn sie so balla, 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 balla irgendwelche Laute aneinander reihen, die sie selber oft auch gar nicht auslegen oder übersetzen können. Obwohl ganz klar steht in 1. Korinther 14, Vers 13, wer in Sprachen redet, der betet, dass er es auch übersetzen kann. Hermeneuein steht da. Also keiner, der in Sprachen redet, darf das tun, ohne dass er es übersetzt. Und das sage ich, liebe Pfingstler, ihr könnt ja dann gleich verständlich beten, dann wisst ihr wenigstens, was ihr sagt. Also meines Erachtens braucht man das nicht. Wir sollen sowieso verständlich beten und predigen. Sprachengabe, wenn es die noch gibt, ist auch umstritten, dann im Urwald, wenn Gott mir diese Sprache schenkt, dass ich, ohne die gelernt zu haben, mich dort verständigen kann. Das ist das Sprachenwunder, was auch der Apostel Paulus erlebt hat. Ja, und deshalb könnte ich mit solchen Kreisen halt nicht zusammen Gottesdienst feiern oder arbeiten, die solche okkulten Praktiken machen, dieses ekstatische Geplapper oder Umfallen und diese Dinge. Also sind auch ganz klare Grenzen. Aber ich sage mal so, von unserer praktischen Missionsarbeit arbeiten wir zusammen mit Gemeinden, die zwar zum Teil in Einzelfragen auch andere Erkenntnisse haben, aber doch insgesamt biblisch sind. 2, 3 Gemeinden, also wir sind nicht die einzigen, zum Beispiel Straßenmissionen in Pforzheim machen, Werde Licht gibt es ja da, oder es kommen auch Geschwister von anderen unabhängigen Freikirchen, wo wir auch zusammenarbeiten können. Die haben so in einzelnen Punkten eine andere Sicht, Entrückung und so, aber da kann man trotzdem zusammen evangelisieren, ja, versteht ihr, genau. Die Frage hat sich mir jetzt übrigens auch gestellt, weil ich ja der Mitinitiator bin von Bibeltube, einer Alternativplattform zu YouTube. Wie breit wollen wir das Spektrum da fassen? Welche Kirchen wollen wir da zulassen auf diesem alternativen Kanal zu YouTube? Nicht Kanal, Plattform. Plattform ist praktisch wie YouTube, das Gesamte. Wir bieten nicht nur einen Kanal, sondern eine Plattform. Und da haben wir auch gesagt, zu eng dürfen wir es nicht fassen, aber zu weit schon gar nicht. Deshalb haben wir ein Bekenntnis vorangestellt und das ist eine biblische Grundlinie, die nicht überschritten werden darf. Also da haben wir auch ganz klare Grenzen versucht zu setzen. Das ist also in Planung, soll dieses oder nächstes Jahr an den Start gehen und dann kann man da auch Gottesdienste, also ihr seid auch herzlich eingeladen, bei eurer Gemeinde habe ich jetzt keine Bedenken. Wir werden es aber immer erst prüfen, was die so auch lehren und nicht alles und jedes da drauf lassen. Also in guter Weise zensieren muss man da schon auch ein bisschen, sonst hast du nachher da den Wildwuchs. Also ökumenische Gottesdienste an sich nicht, aber Zusammenarbeit mit anderen bibeltreuen Gemeinden, das ist durchaus möglich. Also ich sag mal konservative Mennoniten oder Baptistengemeinden oder Bibelgemeinden, Hauskreisversammlungen, auch konservative, noch klarstehende landeskirchliche Gemeinschaften, denke ich auch, obwohl ich selber nicht mehr in der Landeskirche bin. Ich predige am Sonntag ja auch in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Also da habe ich schon Kontakte, auch wenn manche Erkenntnisse zum Teil auch unterschiedlich sind, aber da wollen wir auch barmherzig miteinander sein und da, wo es wiedergeborene Geschwister eben sind, ja, da haben wir schon auch geistliche Gemeinschaft. Dann Tiergottesdienste, das muss ich jetzt nur kurz erwähnen, das sind auch Gottesdienste, die Gott nicht gefallen. Wir lieben Tiere, wir haben gestern Abend zum Beispiel, als wir von der Bibelgebetsstunde heimgefahren sind, auf der Straße einen Igel gesehen, der gehumpelt hat, der konnte nicht mehr richtig laufen. Vielleicht hat manche auch einen Hüftschaden und kann das mitvollziehen. Was haben wir gemacht? Wir haben sehr viele liebe Kinder, die sind jetzt zwar schon erwachsen, 18 und 20, aber die sind ausgestiegen. Wir haben den Igel mitgenommen. Der hat jetzt einen Platz in unserem Garten bekommen. Da wird er gefüttert, hat schon Regenwürmer bekommen und so weiter. Also ihr seht, wir sind keine Tierfeinde, im Gegenteil, wir sind Tierfreunde. Aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, einen Gottesdienst mit dem Igel zu feiern. Ja, versteht ihr? Aber genau das wurde auch schon gemacht. Sogar Schweine hat man in das Gotteshaus geholt und so weiter. Das wäre in Israel undenkbar gewesen. Ja. Und heute gibt es da kein Halten mehr. Nicht? Es gab also schon solche Tiergottesdienste, wo das Fernsehen natürlich dann auch da war, Sensation übertragen hat. Aber ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken. Der Tierschutzverein kann sich ja für Tiere einsetzen. Ich liebe auch Tiere, aber wir sollen das nicht vergötzen. Dann Friedensgottesdienste. Wir sind ja hoffentlich auch alle für Frieden und beten dafür. Aber auch hier ist die Gefahr groß, dass man hier politische Ziele in den Vordergrund stellt. Ja? Und nicht mehr das Wort Gottes. Das wird dann oft sehr politisch bis hin zu sozialistisch und was auch immer. Und man nimmt die Heilszeitalter vorweg, also dass wir jetzt schon im tausendjährigen Reich leben, wo Schwerter zu Pflugscharen werden. Das ist noch nicht so. Wir leben in der Endzeit, wo wir immer noch mit Gewalt und Krieg und Zerstörung und Katastrophen rechnen müssen. Wir dürfen für Frieden beten, auch für die Politiker, mit denen wir nicht in allem einig sind. Aber betet für sie, auch da kann auch Umkehr geschehen. Feierabendmahl habe ich schon erwähnt, das ist auch nicht in Ordnung, sondern nur wer würdig es empfängt. Und jetzt komme ich erst noch zu uns evangelikalen Strömungen. Aber davor muss ich noch einen Schluck trinken, bevor ich das bringe. Spaßgottesdienste. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass nicht mehr ernsthaft zuging im Gottesdienst? Also ihr wisst ja, wer mich kennt, ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Aber ich würde nie im Gottesdienst eine Blödelshow draus machen oder eine Comedy-Veranstaltung. Das ist etwas, was der Heiligkeit Gottes widerspricht. Ja, völlig widerspricht. Und ich habe schon Veranstaltungen erlebt, auch Evangelisationen, wo das Vaterunser gekegelt wurde oder irgendwelche Clowns ihre Späße darbieten. Und da meint man, man kann damit die Leute begeistern. Aber im Grunde ist es ein Spott an Gott und seinem heiligen Wort. Also in meinen Augen ist es ein Spott. Und wir sollen nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Wir können solche Gottesdienste nicht unterstützen und auch nicht den Segen Gottes dort erwarten. Und wenn wir evangelisieren, dann nicht mit Zweifeln und Staunen in solchen Sprüchen, sondern ganz klar, wer Jesus hat, hat das Leben. Hätte zum Beispiel Pro Christ das klar an die Plakatsäulen geschrieben, hätten viel mehr Menschen die Botschaft lesen können, aber schreiben sie hin, Zweifeln und Staunen. Das ist die Einladung zur Evangelisation. Ja, muss ich noch das Zweifeln so groß hier an die Wand hängen? Im Jakobus 1 ist die Warnung davor. Und hätte man doch geschrieben in ganz Deutschland, wer Jesus hat, hat das Leben. Wir haben immer so ein Plakat, wenn wir Einsatz machen stehen, hätten die Leute vielleicht mal nachgedacht, habe ich eigentlich das Leben nicht? Da sollte ich doch mal hingehen. Also ganz ehrlich und deutlich und ohne irgendwelche psychologischen Tricks die Leute einladen zur Evangelisation. Wir können ganz klar sagen, worum es geht. Es geht um dein ewiges Seelenheil. Es geht darum, ob du in Himmel oder Hölle kommst. Es geht darum, ob du Jesus hast oder ob du Satan dienst. Ganz einfach und klar, da gibt es keine Umschweife. Und heute, das wird so umschifft und man sagt es nicht mehr deutlich. Und ich könnte nur heulen, wenn ich solche Sachen sehe, was hier an Geld vergeudet wird. Und dann gibt es, was für Bekehrungen gibt es dann? Natürlich kann der Herr auch auf krummen Linien gerade schreiben. Will ich nicht leugnen, dass auch da Menschen zum Glauben kommen. Aber oft sind es solche halbherzigen Dinge, so unter der Emotion oder irgendwelche lauter Musik, wo sie sich dann irgendeine Entscheidung treffen. Und die Frage ist halt, ob ein Zerbruch herausgegangen ist, ob der Mensch wirklich zerbrochen ist vorher unter seiner Schuldenlast, seiner Sündenlast und erkannt hat, ohne Jesus Christus kann ich nicht gerettet werden. Nur dann ist eine echte Bekehrung. Ja, wenn ich erkenne, Jesus Christus ist der einzige Ausweg aus meinem Schlamassel, aus meiner Verlorenheit. Hoffentlich wird es auch immer wieder deutlich verkündet. Es gibt auch schon noch gute Verkündiger, also ich will es nicht pauschalisieren. Aber oft ist das Rahmenprogramm leider länger als die eigentliche Evangelisationspredigt. Eine traurige Geschichte. Ja, und dann auch ein heikles Thema, die unpassende Musik. Darf ich dazu was sagen? Also ich will das so sagen, wir sollten keine okkulten Musikformen benutzen. Was sind okkulte, also dämonisch inspirierte Musikformen? Dauernd wiederholte Trommelgeräusche zum Beispiel. Denn die kommen aus dem Animismus, Schamanismus. Ihr kennt das ja, wer schon in Afrika war, wenn die ja, Eingeborenen, klingt heute schon diskriminierend, also die Bewohner Afrikas, die noch nicht christianisiert sind, wenn die ums Lagerfeuer tanzen und praktisch da die Dämonen herbeibeschwören, der Medizinmann etwa. Das ist ja der Animismus und Schamanismus, der Ahnengeisterkult. Da sollen die Geister der Verstorbenen einfahren, in Wirklichkeit Dämonen. Und dann kriegt er Offenbarungen, kriegt er Wunderkräfte und so weiter. Das ist okkult und da kommt dieses monotone Trommeln her. Es gibt auch im klassischen Orchester eine Trommel, aber die wird nur am Höhepunkt eingesetzt. Ja, am Höhepunkt, während bei der heutigen Musikindustrie das grundgelegt wird, so irgendein Rhythmus, und dann wird noch eine Melodie irgendwie drauf aufgebaut. Es sollte aber gerade umgekehrt sein. Erst das Wort, dann die Melodie und die Harmonie und dann der Rhythmus noch dazu, der aber dienend ist und nicht dominierend. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Und so wird auch unser Geist zu Gott erhoben und nicht das Fleisch bis hin zur Sexualität stimuliert. Denn geistliche Lieder, die können niemals mit fleischlichen Elementen verbunden werden. Ganz wichtig. Also keine monotonen Trommelgeräusche, genauso auch keine Trance-Musik, wo der Mensch in Hypnose kommt, wo er betäubt wird, New Age-Musik und was es da gibt. Natürlich kann man sich auch mal entspannen und eine ruhige Musik hören. Ich höre auch sehr gern klassische Musik und so. Aber es sollte uns nicht in hypnotische Zustände bringen, dass unser Verstand ausgeschaltet wird. Seid nüchtern und wachsam, sagt uns das Wort Gottes immer wieder deutlich, weil sonst können andere Mächte über uns Einfluss gewinnen. Ja, und dann noch Heilungsgottesdienst. Ich habe schon pfingstcharismatische Bewegung erwähnt. Gibt es heute noch Heilung, frage ich euch. Ich komme so langsam zum Ende. Gibt es heute noch Heilung? Wirkt Gott heute noch? Genau, natürlich. Es wäre falsch, wenn wir sagen würden, das war alles nur im ersten Jahrhundert. Also das wäre der Ultradispensationalismus. Das vertreten wir auch nicht. Sondern natürlich ist Gott und Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Aber wie geschieht Heilung? Nach Jakobus 5. Jakobus 5 können wir ja mal aufschlagen. Da steht ab Vers 13, wenn jemand unter euch leidet, soll er beten. Wenn jemand froh ist, soll er Psalmen singen. Wenn jemand unter euch krank ist, und jetzt sage ich mal, was nicht da steht, soll er eine Heilungsshow veranstalten, Wunderheiler aus Afrika einladen und dann nach hinten umfallen. Das steht eben nicht da, ja. Sondern was soll er tun? Wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Gemeindeältesten zu sich rufen. Zu sich, nach Hause, nicht hier auf die Bühne. Ja, zu sich steht er. Damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben, als Symbol für den Heiligen Geist. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, nämlich vor der Verlorenheit. Und der Herr wird ihn aufrichten. Das heißt nicht, dass er unbedingt geheilt wird, aber er wird gestärkt werden im Glauben und auch körperlich und auch vielleicht geheilt. Aufrichten kann alles beinhalten, aber keine Zwangsheilung ist nicht impliziert hier. Der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und dann heißt sogar noch, auch für die Ältesten wichtig und das ist nicht immer so einfach, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Dann hat es Energie, steht hier, ja, Energumenos. Also, auch die Ältesten sollen nicht als Supermenschen da kommen und sagen, wir sind keine Sünder mehr, sondern auch sagen, ja, ich bin auch ein Sünder und wir wollen gegenseitig oder ja, jeder von uns vor dem Herrn unsere Sünden bekennen. Das ist auch Seelsorge, sich auf die Ebene dessen stellen, an dem wir Seelsorge üben und nicht irgendwie so von oben herab, wie der im Beichtstuhl dann der Priester und ich spreche dir die Absolution zu und so, sondern es ist ein gemeinsames Gebet um Vergebung, um Erneuerung, auch um Heilung. Also ihr habt schon gesehen, diese ganzen Heilungsshows und so sind nicht biblisch. Selbst der Herr Jesus hat immer wieder das abgewehrt. Wenn sie ihn da zum Superheiler machen wollten oder zum Brotkönig, hat er sich zurückgezogen und ist in die Stille gegangen. Also zum Beispiel Matthäus 8, Vers 4 oder Markus 1, 44, Lukas 5, 14 und so weiter. Da heißt zum Beispiel, sage es nicht weiter, sondern geh hin und zeige dich den Priestern. Und das Umfallen nach hinten habe ich schon oft erwähnt, eine Stelle, durch die, auf die ich unter anderem durch Alexander Seibel gestoßen bin, den kennt ihr ja auch gut. Jesaja 28, Vers 13, sie reden Zaflatzaft, Zaflatzaft, Kafla, Kaf, Kafla, das ist dieses Zungengeblabber und fallen rücklings und werden verstrickt und gefangen. Das ist ein Gerichtszeichen Gottes, dieses Umkippen, ja, in Trance. Das muss man allen Charismatikern mal zeigen, diese Stelle, dass sie zum Nachdenken kommen. Also Pseudo-Charismatikern, es gibt ja echte Charismen, ja, das so muss man sagen. Wir haben hoffentlich alle Geistesgaben, Pneumatika und Gnadengaben, Charismata. Wir sind Charismatiker im guten Sinne, aber nicht im Sinne einer falschgeistigen Bewegung. Versteht ihr? Das muss man unterscheiden. Also nicht, das heißt jetzt, Lothar Gastmann ist ein Charismatiker. Natürlich bin ich ein Charismatiker, aber kein Pseudo-Charismatiker. Pseudo heißt Lügengaben, falsche Gaben, die vom Geist verdreht sind. Habt ihr das richtig verstanden? Okay, dann bin ich ja beruhigt, nicht, dass da jetzt rumgeht. Ich sage Charismatiker. Im Sinne, man identifiziert halt damit diese charismatische Bewegung und da ist manches Unbiblische leider auch. Aber ich sage nicht, dass da nicht auch echte Christen seien. Also ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Die haben auch die Wiedergeburt erlebt, großenteils. Aber sie haben halt auch Sonderlehren dazu gemacht und die verfälschen das Ganze am Ende. Das ist das Problem. Es hat mal ein Evangelist gesagt, und das sehe ich an sich auch so, es werden viele Pfingstler und Charismatiker im Himmel sein, aber, so hat er es gesagt, kein einziger liberaler Theologe. Weil die haben auch die Wiedergeburt, aber halt noch verschiedene Stufen dazu, die unbiblisch sind. Aber die liberalen Theologen, die haben keine Wiedergeburt, weil die leugnen ja letztendlich die Wahrheit in der Bibel, das Sühnetod Jesu für sie oder die leibhafte Auferstehung. Und die haben ja an sich nichts außer ihre Theologie. Das ist traurig, ja. Es wird übrigens behauptet manchmal, Etta Linnemann hat es zum Beispiel bezeugt, dass Rudolf Bultmann sich auf dem Sterbebett noch bekehrt hätte. Ich würde es ihm von Herzen wünschen, aber es ist sehr umstritten, ja, ob das so ist. Aber ja, es war ja einer der ganz führenden Verführer, viele Jahrzehnte, der praktisch fast alles geleugnet hat im Neuen Testament, außer dass Jesus gestorben ist. Aber die ganzen Wunder, Auferstehung, das hat er alles als Mythos, als Legende heruntergespielt. Sehr, sehr traurig. Ja, und noch ein letzter Punkt. Was sind auch Gottesdienste, die Gott nicht gefallen? Und da müssen wir uns jetzt auch mal selber prüfen, nicht auf die anderen schauen. Gottesdienste, die nur noch ein Ritual sind, damit sie halt stattfinden, die so halbherzig nur noch gemacht werden, wo man vielleicht schon müde ist. Ach, schon wieder Gottesdienst. Und deshalb, liebe Brüder, ist es gut, wenn es nicht ein Mannbetrieb ist in der Gemeinde. Versteht ihr, was ich sagen will? Man hat sich sehr schnell leer gepredigt. Also wenn ich jetzt jeden Sonntag predigen müsste, ja gut, dann würde ich halt fortlaufen, die Bibel vielleicht auslegen, das hat schon MacArthur gemacht. Aber es ist schon befruchtend, wie es zum Beispiel bei uns in Pforzheim ist. Wir haben durch Gottes Gnade ungefähr 20 Brüder, die am Wort dienen, allein aus unserer Gemeinde, die sich abwechseln. Ich hoffe, dass ihr auch mehrere Brüder habt oder auch mal Gastprediger einladen könnt und so weiter. Also dass man nicht sich leer predigt, dann wird die Lehrpredigt irgendwann zur Lehrpredigt. Und das merkt die Gemeinde auch. Wenn ein Bruder müde ist, dann kann auch wieder ein anderer inspiriert was Frisches bringen, frisches Wort, frisches Wasser. Also ich profitiere sehr viel von den Predigten unserer Brüder in unserer Gemeinde. Deshalb, wenn ihr uns besucht, dürft ihr euch nicht wundern, dass ich nicht jeden Sonntag predige. Ich finde es eine Bereicherung, dass da auch andere Brüder am Wort dienen. Ja, ich bin also nicht Pastor bei uns, sondern genauso ein Bruder wie andere. Und wir wechseln uns da ab. Das haben wir von der Gründung an so gemacht und ist auch bis heute so. Würde ich auch euch, ich glaube, bei euch ist es auch so ähnlich. Ja? Wie viele Brüder sind bei euch, die predigen so ungefähr? Wie? 4? 7? Ja, das ist ja schon eine schöne Zahl. Genau. Und wir haben dann auch immer 2 Brüder, die predigen pro Sonntag und einer der Leitung macht, sodass immer 3 dran sind. Ja, da werden auch die Gaben dann eingesetzt. Muss aber jetzt nicht so sein bei euch. Also, es war nur so ein Vorschlag. Also Gottesdienste dürfen nicht äußerlich sein als Ritual, sondern von Herzen, durch das frische, lebendige Wasser und dass wir von Herzen auch die Gemeindeglieder dabei sind, ob sie jetzt auch Sonntagsschulunterricht halten, auch die Schwestern. Jeder kann seine Gaben einbringen. Ich werde die Tage noch mal erwähnen. Es gibt eine Liste, die habe ich jetzt auch im letzten Schmalen Wegheft veröffentlicht, ich weise gleich noch darauf hin, mit 149 Dienstgaben. Es gibt noch mehr, die man in der Gemeinde einbringen kann. Da ist alles Mögliche dabei, von der Gestaltung des Gemeindebriefs bis zum Singen, Kinderarbeit, Jugendarbeit, Putzdienst, Ordnerdienst, Predigtdienst, ich weiß nicht was noch alles, also könnt ihr gerne mal mitnehmen und lesen. Jetzt abschließend noch ein Vers aus Römer 12. Bei Malachi sind wir ja durchgekommen bis Vers 14, Kapitel 1, morgen Kapitel 2, so Gott will und wir leben. Aber abschließend ein Vers, noch 2 Verse, zum Schluss aus Römer 12, Vers 1 bis 2. Und da geht es ja um den vernünftigen Gottesdienst, den richtigen, echten Gottesdienst im Neuen Bund, Neuen Testament. Da schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf, man kann auch sagen Zeitgeist an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also was ist der echte Gottesdienst? Ist der sonntags von 10 bis 11 oder wann habt ihr? Ja, wir haben so von 10 bis halb 12. Das ist Gottesdienst, das war's dann, oder? Nein, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges Opfer. Warum sind die Leiber hier genannt? Man könnte ja sagen, unser Geist. Nun, wir dienen Gott hier auf der Erde mit unserem Leib. Deshalb sind ja die Leiber betont. Also kann ich sagen, ich mache Gottesdienst so in Gedanken. Ja, ich denke halt alles so durch und so. Auch im Gebet ist ja schön. Aber ich muss mit dem Leib auch dienen. Hingehen, die Kranken besuchen, auch wenn es verboten war. Trotzdem besuchen und die Sterbenden. Kann ich nicht vernachlässigen. Ist ja ein Unding, dass man den Seelsorgern verboten hat, Sterbende zu besuchen. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie weit hier der Wahnsinn auch gegangen ist. Aber solche Dinge sind ganz selbstverständlich, da brauchen wir unseren Leib. Oder wenn wir auf die Straße gehen und evangelisieren, das kann ich nicht jetzt geistig machen und so, ich kann da geistig beten, aber ich muss dann hingehen, die Traktate den Leuten geben, sie ansprechen. Ich muss Hungernde versorgen, denen muss ich Essen bringen und so weiter und so fort. Ne? Oder das Gemeindehaus putzen, kann ich nicht sagen, ich putze das jetzt geistig, ja, ich gehe mit meinem Geist, die Räume sind sie sauber. Das wäre Schwärmerei und Faulheit. Manchmal kaschiert sich auch Faulheit als Schwärmerei. Nein, ich muss da hingehen und auch mal den Klo putzen. Ja, habe ich auch schon gemacht, nicht so oft, macht meistens meine Frau, gebe ich zu. Aber es tut gut, wenn man es auch mal als Mann macht. Ja, ist gar nicht so schlimm. Okay, also das ist Gottesdienst. Es fängt bei den ganz kleinen Dingen an. Oder in der Küche dienen, wenn Gemeindefest ist und. Könnt euch selber überlegen. Und deshalb möchte ich auch jeden ermutigen, auch jede, bringt euch gemäß euren Gaben und den biblischen Prinzipien in die Gemeinde ein, wo jeder seine Gabe hat, hat er auch eine Aufgabe. Wenn du gut singen kannst, dann geh in den Chor. Wenn du gut predigen kannst dann und biblischen Stand hast, dann frage die Brüder, ob du vielleicht mal, oder die Brüder fragen dich, wenn sie es wissen, ob du ein Wort hast und so weiter. Wenn du gut Auto fahren kannst, dann mach Fahrdienste, hol den Bruder Lothar vom Bahnhof ab. So habe ich es heute erleben dürfen. Vielen Dank. Bisschen weitergefahren heute sogar. Also, da hat jeder so seine Gaben. Wir haben jetzt viele Handwerker bei uns. Wir haben das Gemeindehaus 5 Jahre jetzt hauptsächlich in Eigenarbeit gebaut. Ich habe da, sage ich ganz ehrlich, Handlangerdienste geleistet. Ich bin nicht so der Handwerker, aber ich konnte auch die Steine plötzlich schleppen, obwohl sie sehr schwer sind. Habt ihr schon mal so einen Itung-Stein da geschleppt? Also das sind schon, Itung sind die leichteren, gell? Aber wir haben massive Steine gehabt. Wo ich den ersten gehoben habe, dachte ich, ich kann das nicht. Aber beim 10. habe ich es dann nicht mehr gespürt. Okay, also es geht alles mit Gottes Hilfe. Ja, das ist wahrer Gottesdienst. Unser Leben ganz einsetzen, dem Herrn dienen. Und das heißt auch dem Nächsten dienen. Ja? Dass ich auch dem Bruder, der Schwester diene, auch den Ungläubigen, indem ich sie einlade, auch gerettet zu werden, ein Kind Gottes zu werden. Soweit einige Gedanken zu Kapitel 1. Morgen, ich sage mal noch die Themen der nächsten Tage, so der Herr will, 19.30 Uhr Kapitel 2, könnt ihr schon lesen als Vorbereitung, wie man Gott treu bleibt. Da geht es um die Treue zum Herrn, auch untereinander, auch in der Ehe. All diese Fragen sind in Kapitel 2 enthalten. Samstag 19.30 Uhr der Messias und sein Bote erscheinen und Sonntag um 10 Uhr. Und damit schließt ja auch das Alte Testament und es geht dann ins Neue Testament über. Wunderbar, dieser Abschluss. Der Tag des Herrn kommt. Er kam, als Jesus kam, und er kommt wieder, Jesu Wiederkunft. Das wird das Thema am Sonntag sein und Sonntagabend dann noch in Hartenstein über die Endzeitrede Jesu. Da seid auch herzlich eingeladen in der Landeskirchengemeinschaft. Jetzt möchte ich noch mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir haben eine Gerichtsrede gehört, die du durch den Propheten Maleachi damals, aber auch an uns heute gerichtet hast. Und wir wollen auch bei uns anfangen, bei mir, wo wir verflacht sind, verweltlicht, wo wir nicht wahren Gottesdienst ausgeübt haben. Herr, erneuere unser Herz doch von Tag zu Tag, dir von ganzem Herzen zu dienen, unsere Leiber dir hinzugeben, samt Seele und Geist, um dir zu dienen, unserem Nächsten zu dienen, von ganzem Herzen dazu. Schenk, dass dieser Abend nicht vergebens war, sondern dass wir das mitnehmen. Und ist jemand hier, der noch nicht dein Kind ist, so sprich doch auch zu dieser Seele, dass sie rechtzeitig zu dir kommt und nicht verloren geht, Herr. So bitten wir dich, sei du gnädig, behüte uns weiterhin und segne jeden Einzelnen. Amen.